Mit Angela Gutzeit. Die finstere Welt des sowjetischen Gulag hat einen Chronisten gefunden, der alle anderen überragt, Warlam Schalamow. Mit dem vierten Band seiner Erzählungen aus Kolyma mit dem Titel »Die Auferweckung der Lerche« ist die verdienstvolle Werkausgabe bei Matthes und Seitz abgeschlossen. Das ist unser zweites Thema im heutigen Büchermarkt. Wir beginnen mit einem anderen, ebenso überragenden Vertreter der russischen Literatur, der fast 40 Jahre vor Schalamow geboren wurde, 1870, und 1953, im Todesjahr Stalins, in Paris starb, Iwan Bunin. Ein jüngerer Zeitgenosse Lew Tolstois und Anton Tschechows und ein Freund des fast gleichaltrigen Maxim Gorki. Ein weit gereister, gebildeter Mann, der sich in den Moskauer Künstlerkreisen bewegte, englische Literatur übersetzte und sich in seinen Erzählungen immer wieder mit dem Wandel des russischen Dorflebens beschäftigte, in dem er selbst seine familiären Wurzeln hatte. Nach der Oktoberrevolution verließ Bunin seine Heimat Richtung Frankreich. 1933 erhielt er als erster russischer Dichter den Literaturnobelpreis. Dem Zürcher Dörlemann Verlag ist es zu verdanken, dass Iwan Bunins literarisches Schaffen uns nun Schritt für Schritt zugänglich gemacht wird. Der neue Band der ausgewählten Werke in Einzelbänden des russischen Erzählers und Lyrikers trägt den Titel »Das Dorf Suchodol«. Es handelt sich hier um zwei Kurzromane Iwan Bunins. Carla Hilscher stellt den Band vor.
Die Erzählung »Ein unbekannter Freund« über die Verzauberung einer feinfühligen Seele durch Literatur zeigt den sensiblen Menschenkenner Bunin. Sein literarisches Tagebuch von 1918 über die verfluchten Tage der Oktoberrevolution ist ein faszinierendes Zeitdokument von erstaunlicher politischer Hellsicht. In den wunderbaren Beschreibungen seiner Reisen an die mythischen Ursprungsorte der Menschheit im Band »Sonnentempel« ist er immer auch den ungelösten ewigen Fragen des Lebens auf der Spur. Seine hochpoetischen, impressionistischen Prosastücke in »Vom Ursprung des Lebens« mit ihren farbigen Darstellungen des bäuerlichen Alltags und der mit allen Sinnen wahrgenommenen Naturschönheiten Mittelrusslands sind durchleuchtet vom milden Licht wehmutsvoller Erinnerung. Ganz anders dagegen die beiden Kurzromane »Das Dorf« und »Suchodol« in dem gerade erschienenen gleichnamigen Band. Sie zeigen das rückständige russische Landleben, die armseligen, windschiefen Karten und schlammigen Wege, die sklavische Ergebenheit oder mitleidlose Grausamkeit der Dorfbewohner in erbarmungsloser Härte. Entstanden in den Jahren 1910 bis 1912, beweisen diese Prosatexte, wie eindringlich und historisch fundiert sich der Schriftsteller, den Blick geschärft durch seine Weltreisen, mit der krisenhaften ökonomischen, sozialpsychologischen und mentalen Situation seiner Heimat nach der gescheiterten Revolution von 1905 auseinandersetzte. Im Gegensatz zu der in der russischen Intelligenz ja verbreiteten idealisierenden Sicht auf den russischen Bauern schildert der aus dem verarmten Landadel stammende Bunin, der seine ganze Kindheit und Jugend auf dem Dorf verlebte, das russische Volk ohne alle Illusionen. Auf den ersten anderthalb Seiten des Buches wird die Entwicklung Russlands seit Mitte des 19. Jahrhunderts am Schicksal der leibeigenen Bauernfamilie Krassow skizziert. Und sogleich der erste Satz schlägt ein wie ein Paukenschlag.
Den Urgroßvater der Krassows, beim Gesinde der Zigeuner genannt, hetzte Rittmeister Durnovo mit Windhunden zu Tode. Der Zigeuner hatte ihm, seinem Herrn, die Geliebte ausgespannt.
Der Großvater der Krassows erhielt den Freibrief. Der Vater war schon ein kleiner Krämer geworden, und der weitere Text erfasst nun das Leben seiner beiden Söhne, Tichon und Kusma, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, 45 Jahre nach der Bauernbefreiung. Das russische Dorf und seine Bewohner aber, gezeigt wird das an einer Vielzahl von Volkstypen, armen Bauern, Bettlern, Händlern, Tagelöhnern, Pilgern, versinkt wie eh und je in Schmutz, Elend, Unwissenheit und Gewalt. Die beiden so unterschiedlichen Brüder, Tichon, der an der Bahnstrecke eine schäbige kleine Schenke mit Trödelladen betreibt, und sein Bruder Kusma, der lernbegierige Träumer und schriftstellernde Autodidakt, demonstrieren typische Züge des russischen Charakters. Die Nachkommen von Leibeigenen finden keinen Weg aus der bedrückenden sozialen und moralischen Finsternis. Tichon, dem inzwischen das Gut der ehemaligen Herren von Durnovo gehört, fürchtet den wilden Aufruhr der Bauern, ist unglücklich über seine kinderlos gebliebene Ehe und meint etwas gut zu machen, wenn er die von ihm vergewaltigte Magd mit einem jämmerlichen Taugenichts verheiratet. Der nachdenkliche Kusma, der sich vage Ideen von Anarchismus und Tolstojanertum angelesen hat, wird von seinem Bruder als Gutsverwalter eingesetzt und versackt alsbald in Nichtstun und Lethargie. Vertieft wird der trostlose Befund dadurch, dass Bunin das Dorfleben fast immer aus der Innensicht Tichons oder Kusmas darstellt, die ihre eigene triste Lage und die ihres Volkes ständig reflektieren und beklagen, jedoch in Selbstmitleid und Selbstrechtfertigung stecken bleiben. Ein Gespräch der Brüder.
Tichon Iljitsch sagte keinen Ton. Er winkte nur ab, und in seinen auf die Lampe gerichteten Augen glitzerten Tränen. »Trinkst du?« wiederholte Kusma leise. »Ja«, antwortete Tichon Iljitsch leise, »da fängt man auch an zu trinken. Meinst du, mir wäre dieser goldene Käfig hier zugefallen? Meinst du, es wäre einfach, das ganze Leben wie ein Kettenhund zu leben? Noch dazu mit der Alten?« »Ich hatte mit niemandem Mitleid, Bruder. Nun, auch mich hat man nicht sonderlich bemitleidet. Meinst du, ich wüsste nicht, wie sehr sie mich hassen? Meinst du, die hätten mich nicht erbarmungslos totgeprügelt, diese Bauern, wenn es richtig losgegangen wäre? Wenn ihnen diese Revolution geglückt wäre?«
»Das ist Russland selbst und seine Geschichte«, schreibt Bunin in einem Brief an Gorki. Auch in Suchodol geht es um die russische Geschichte, hier dargestellt am Abstieg und Untergang des kleinen Landadels. Bunin verarbeitet in dieser Erzählung literarisch die Familiengeschichte seiner eigenen Vorfahren. Es ist die von Liebe, Hass, Gewalt und Tod geprägte Chronik des einst blühenden Adelsgeschlechts von Suchodol, dessen Mitglieder im Laufe eines halben Jahrhunderts verarmt, degeneriert, zu Säufern geworden sind oder den Verstand verloren haben. Jedoch verbindet Bunin die schonungslose Beschreibung des Verfalls auf ganz eigenartige Weise mit dem unzerstörbaren Zauber der Erinnerung an das Leben in den verwunschenen alten Adelsnestern. Die Erzähler, die längst in der Stadt wohnenden Nachkommen der Familie, erfahren die Geschichte ihres angestammten, inzwischen verfallenen Landguts aus den Erzählungen der einfachen Hofmagd und Milchschwester des Vaters Natalia, die seit Generationen tief mit Suchodol verbunden ist, obwohl sie dort viel Kummer und Demütigung erlitt.
Für uns war Suchodol nur ein poetisches Denkmal der Vergangenheit, aber für Natalia... Schließlich hatte sie selbst einmal, wie zur Antwort auf ihren eigenen Gedankengang, mit großer Bitterkeit gesagt, »Ja, in Suchodol pflegte man sich mit einer Riemenpeitsche zu Tisch zu setzen. Allein die Erinnerung daran ist furchtbar.« »Wie, mit einer Riemenpeitsche? Mit einer Hundepeitsche?« fragten wir. »Das ist doch alles dasselbe«, sagte sie. »Aber warum? Falls es Streit gäbe...«
Bunin zerstört mit dieser berührenden Erzählung jede idyllische Sicht auf das patriarchalische Russland und zeigt doch in der Gestalt Natalias eine bewunderungswürdige Verkörperung der Würde und Hingabefähigkeit, der Duldsamkeit und Stärke des widersprüchlichen russischen Nationalcharakters. Wer einmal angefangen hat, Bunin zu lesen, der wird süchtig und wartet mit Ungeduld auf den nächsten Band.
Nach Auskunft des Dörlemann Verlags wird als nächstes ein Band mit Erzählungen Bunins erscheinen, die er zwischen 1909 und 1914 schrieb. Der gerade von Carla Hilscher vorgestellte Band mit den beiden Kurzromanen »Das Dorf«, »Suchodol«, wurde aus dem Russischen von Dorothea Trottenberg übersetzt, hat 382 Seiten und kostet 24,90 Euro. Iwan Bunin konnte sein Werk mit dem Nobelpreis krönen. Von dem 1907 geborenen Warlam Schalamow aber wurde zu Lebzeiten nichts veröffentlicht. Er starb 1982 in einer Moskauer Nervenheilanstalt. Schalamow hatte früh, schon als Student Anfang der 20er Jahre, gegen Stalin und seine sich abzeichnende Gewaltherrschaft protestiert. Das hat ihm nicht nur die öffentliche literarische Anerkennung gekostet, sondern auch 16 Jahre seines Lebens, die er unter härtesten Bedingungen in sibirischen Straflagern verbringen musste. Später hat er seine Erinnerungen an diese Zeit in den sogenannten Erzählungen aus Kolyma festgehalten. Ein riesiges, rund 2000 Seiten umfassendes Werk, das nun spät Weltruhm erlangt. Der Verlag Matthes und Seitz hat jetzt den letzten Teil der vierbändigen Schalamow-Ausgabe in deutscher Sprache veröffentlicht. Er trägt den Titel »Die Auferweckung der Lerche«. Brigitte von Kann stellt ihn vor.
Das Gebiet Kolyma, benannt nach dem Fluss Kolyma, liegt am Kältepol der Erde, eine lebensfeindliche Region mit bis zu 60 Grad Frost in den langen Wintern. Kurze, extrem heiße Sommer verwandeln den Dauerfrostboden an der Oberfläche in Schlamm. Hier legte das Sowjetregime ein ganzes Netz von Straflagern an, um Gold und Uran zu fördern. Der stalinistische Terror sorgte für den Nachschub an immer neuen kostengünstigen Arbeitskräften. Viele der 2 Millionen Sowjetbürger, die den Gulag nicht überlebten, liegen an der Kolyma begraben. 2 Wochen in diesem unerbittlichen Klima, das Lagerbergwerk beim Schürfen von Gold, der Hunger, die permanenten Misshandlungen reichten aus, schreibt Schalamow, um einen gesunden, athletischen Mann in ein Wrack, einen Todeskandidaten zu verwandeln. Für diesen Zustand bildete der Gulag seinen eigenen Terminus aus. Dachadjaga, einer, der fertig, der am Ende ist. Zu dieser Kategorie zählte Schalamow selbst etliche Male. Wie durch ein Wunder überlebte er. Gerettet hat ihn schließlich nach 8 Jahren Schwerstarbeit ein Arzthelferkurs, der ihm eine vergleichsweise leichte Tätigkeit im Häftlingskrankenhaus sicherte. Walam Schalamow kehrte 1956 nach Moskau zurück. Die Erinnerung an die Schrecken der Lager erlaubte ihm nicht, sich in ein normales Leben einzufügen. Ein Schicksal, das der Autor mit vielen Leidensgenossen teilte. Zwischen 1931 und 1953 machte jeder 6. erwachsene Sowjetbürger die Erfahrung von Gefängnis und Lagerhaft. Ein kollektives Trauma, dessen Nachwirkungen bis heute spürbar sind. In seiner Poetik, einer Literatur über die Lager, schrieb Schalamow: Der Autor der Erzählungen aus Kolyma hält das Lager für eine Negativerfahrung für den Menschen, von der ersten bis zur letzten Stunde. Der Mensch soll es nicht kennen, soll nicht einmal davon hören. Er selbst tat paradoxerweise 20 Jahre lang nichts anderes, als den Menschen vom Lager zu berichten. Bis Anfang der 70er Jahre arbeitete er an den 2000 Seiten seiner Erzählungen aus Kolyma, die er zu streng komponierten Zyklen zusammenstellte. Der 4. und letzte Band der deutschen Ausgabe beherbergt die beiden Zyklen »Die Auferweckung der Lerche« und »Der Handschuh«. Die gleichnamigen Erzählungen bilden die Mittelachse des Bands, wobei man bei beiden nicht von Erzählungen im eigentlichen Sinne sprechen kann. »Die Auferweckung der Lerche« ist ein Essay über die Natur im hohen Norden und ein Gleichnis für die Hoffnung.
»Die Lerche ist ein sehr seriöser Baum«, sie und nicht der Apfelbaum, nicht die Birke, ist der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Der Baum, der im Paradiesgarten steht, bis zur Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies. Die Lerche ist der Baum der Kolyma, der Baum der Konzentrationslager. An der Kolyma singen die Vögel nicht. Die Blüten an der Kolyma sind bunt, eilig, grob. Sie duften nicht. Es duften weder das rosa, grob geformte Maiglöckchen, noch die riesigen faustgroßen Veilchen, noch der abgezehrte Wacholder, noch das immergrüne Krummholz. Und nur die Lerche erfüllt die Wälder mit ihrem unbestimmten Terpentingeruch. Anfangs scheint es, als wäre es der Geruch der Verwesung, Leichengeruch. Doch dann schaust du näher hin, atmest diesen Duft tiefer ein und begreifst, dass es der Duft des Lebens ist, der Duft der Auflehnung gegen den Norden, der Duft des Sieges.
Ein Lerchenzweig von der Kolyma, den der gefangene Dichter nach Hause schickt, beginnt in einem Konservenglas mit geklortem Moskauer Wasser zu leben, auferweckt durch die Hand einer liebenden Frau, durch ihre Kraft und Zuversicht. In der Erzählung Der Handschuh kehrt der Autor wieder an die Kolyma zurück, in ein Lagerkrankenhaus, wo sich ihm, dem Todgeweihten, die Haut von Händen und Füßen löst, so dass man sie ihm wie einen Handschuh oder einen Füßling abstreifen kann.
Irgendwo im Eis liegen meine Ritterhandschuhe, die meine Finger ganze 36 Jahre umschlossen haben. Diese Handschuhe leben im Museumseis. Ein Zeugnis, ein Dokument, ein Exponat des fantastischen Realismus meiner damaligen Wirklichkeit. Ich vertraue der protokollierenden Aufzeichnung, bin selbst von Beruf Faktograf, Faktologe. Aber was tun, wenn es diese Aufzeichnung nicht mehr gibt? Es gibt keine Akten, keine Archive, keine Krankengeschichten. Die Dokumente unserer Vergangenheit sind vernichtet, die Wachtürme abgesägt, die Baracken dem Erdboden gleichgemacht, der rostige Stacheldraht aufgewickelt und an einen anderen Ort gebracht. Auf den Ruinen blüht das Waldheidenröschen, die Feuerblume, Blume des Vergessens, der Feind der Archive und des menschlichen Gedächtnisses. Hat es uns gegeben? Ich antworte, ja, mit der ganzen Beredsamkeit des Protokolls, mit der Haftung und Strenge des Dokuments. War das Feuer meiner neuen Haut, die rosa Flamme am zehnarmigen Leuchter meiner erfrorenen Hände, etwa kein Wunder? Wird nicht in jenem Handschuh die Geschichte nicht bloß meines Körpers, meines Schicksals, meiner Seele geschrieben, sondern die Geschichte eines Staates, einer Zeit, einer Welt?
Walam Schalamow erspart dem Leser nichts. Keine medizinische Einzelheit seines Zustands, nicht einmal die peinlich genaue Protokollierung seiner Ausscheidungen. Wie er überhaupt in diesen beiden den Abschluss der Erzählungen aus Kolyma bildenden Texten zusehends zum Faktografen wird, der die Dichte der hochkomprimierten Erzählungen früherer Zyklen aufgibt, um der Lagerwelt und dem menschlichen Leiden mit der Genauigkeit und Ausführlichkeit eines Enzyklopäden gerecht zu werden. Ganze 15 Seiten widmet er zum Beispiel den Schubkarren, die an der Kolyma verwendet wurden, und dem, was ihr unterschiedliches Gewicht, Fassungsvermögen und Material für den geschundenen Häftling bedeuteten, wie man sie am besten anhob und wie man damit auf hohe Stege fuhr, wie man ihren Inhalt auskippte und wie man die Arme bei der Leerfahrt zurück entlasten konnte. Dem enzyklopädischen Charakter dieser beiden letzten Zyklen der Erzählungen aus Kolyma entsprechen 70 Seiten Kommentar und Glossar, mit denen die Herausgeberin Franziska Thun-Hohenstein auch Uneingeweihten das Verstehen erleichtert. Hat es uns gegeben? Fragt der Schriftsteller angesichts der mangelnden Beweislage. Sein Werk ist Vergewisserung und Zeugnis zugleich. Die Sowjetmacht gibt es nun schon seit 20 Jahren nicht mehr, aber ihre Menschenverachtung und Grausamkeit ist in Walam Schalamows Erzählungen aus Kolyma tatsächlich in Ewigkeit aufbewahrt.
So Brigitte van Kahn zu Walam Schalamows Erzählungen aus Kolyma. Sie stellte den vierten Band der Werkausgabe mit dem Titel »Die Auferweckung der Lerche« vor. Erschienen ist er in der Übersetzung aus dem Russischen von Gabriele Leupold zum Preis von 29,90 Euro bei Mattes und Seitz. Das Buch hat 664 Seiten. Georg Heim, 1887 im schlesischen Hirschberg geboren, ertrank 1912 in der Berliner Havel, als er beim Schlittschuhlaufen einem im Eis eingebrochenen Freund zur Hilfe eilen wollte. Da war er gerade mal 24 Jahre alt. Und doch gilt er aus heutiger Sicht als einer der großen Lyriker deutscher Sprache, der den frühen Expressionismus entscheidend prägte. Heim hinterließ ein schmales, aber gewichtiges Werk, das Gedichte, aber auch eine Novelle und Dramen umfasst. Zu seinem heutigen 100. Todestag ist eine Biografie von Gunnar Decker im Verlag für Berlin-Brandenburg erschienen, die den Titel trägt »Georg Heim, ich, ein zerrissenes Meer«, 171 Seiten, 19,90 Euro. Soweit der Büchermarkt am Montag. Unser Magazin für politische Literatur »Andruck« können Sie heute Abend ab 19.15 Uhr hören. Und jetzt gleich nach den Nachrichten wird sie Forschung aktuell neben anderen Themen über gefährliche Grippeerreger aus dem Biolabor informieren. Ihnen einen schönen Tag. Am Mikrofon war Angela Gutzeit.